Ja, danke Dorothea für den Weg, den du mit uns bisher gegangen bist durch diesen Gottesdienst. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist. Ich habe mich sehr wohl gefühlt und ich hätte jetzt einfach so sitzen bleiben können, habe Gott gespürt und mir gedacht, ja, das Thema, über was wir reden, ist nicht irgendein Thema. Das hat was mit uns zu tun, uns führen zu lassen. Das ist kein Thema, was schwarz-weiß ist, sondern wir sind auf den Graustufen des Lebens unterwegs. Und da kommt ein Punkt, wo es ganz tief geht. Vorletzten Sonntag stand unser Gottesdienst unter dem Thema Segen. Da waren viele Aspekte und ich habe einen Aspekt in der Predigt vertieft. Da ging es um das Gesegnetsein und auch das Segen für andere zu sein. Im ersten Petrusbrief, wo unser Predigttext stand vor 2 Wochen, ging es darum, dass die Heidenchristen lernen sollen, was es heißt, aus der Gnade Christi zu leben und eben nicht aus eigener Kraft und Leistungsdenken in erster Linie den eigenen Willen durchzudrücken. Ein schwieriges Thema. Ich habe sehr geschwitzt und gekämpft vor der Predigtvorbereitung und ich war erstaunt, dass sehr viele Geschwister zurückgemeldet haben, dass das ein Thema ist, was sie bewegt, was sie betrifft in ihrem Leben. Wie können wir im Segen Gottes leben? Wie können wir umgehen in diesem Ringen zwischen herauszufinden, was Gottes Werke sind? Und wir haben in den Liedern sehr viel heute Morgen davon gesungen. Immer mehr Gottes Werke verstehen. Ich habe in den letzten Wochen ein Buch gelesen und mich beschäftigt mit dem alttestamentlichen Jakob, wie er gerungen hat mit dem Segen Gottes. Und ich möchte euch einladen, dieses Thema Segen, mit dem wir unterwegs sind, auch heute noch zu vertiefen, entlang dem Lebensweg des Jakob. Der Name Jakob ist uns vertraut in vielen Sprachen. In Bayerisch ist es der Jackel, Englisch Jack, Jim, James, Französisch Jacques, Italienisch Giacomo, in Spanisch Diego, Chaim oder Santiago. Wir denken vielleicht an den Jakobsweg, einen Pilgerweg, der auch bei jungen Menschen zunehmend beliebt ist, als Weg der Einkehr, der Veränderung in Nordspanien. Die biblische Bedeutung des Namens Jakobs ist Gott beschützt, Gott als Beschützer. Die hebräische Ursprungsform kommt vom Begriff Ferse, weil Jakob der Fersenhalter genannt wurde, denn er hielt sich an der Ferse seines Zwillingsbruders fest. Und genau dieser Jakob, der soll uns heute beschäftigen in der Predigt. Er ist der Enkel des Erzvaters Abraham. Abraham bekam ja mit 100 Jahren nach einem langen Leben, kinderlosen Leben mit seiner Frau Sarah nochmal einen Sohn geschenkt. Das war der Isaak, der Vater von Jakob. Der Isaak, den Abraham bereit war, auf dem Altar zu opfern, bis Gott im letzten Moment Stopp rief und gesagt hat, dass auf Abraham und Isaak und den Nachfolgern ein großer Segen liegt, dass er das Volk Israel daraus hervorbringen will. Isaak bekam dann seine Frau Rebekka und sie bekamen Zwillingssöhne und jetzt geht das Leben von dem Jakob los, Jakob und Esau. Jakob war ein Träger von so vielen Verheißungen, so viel Segen, Wahnsinn, aber auch eine große Aufgabe. Schon vor der Geburt sprach Gott zu Rebekka, zur Mutter von Jakob, dass es anders sein wird, wie üblicherweise im Erstgeborenrecht, dass der Ältere dem Jüngeren dienen soll, also dass Gott seinen Segen auf Jakob, den Jüngeren, legen würde. Aber so einfach wird dieser Weg nicht sein. Jakobs Lebensweg ist gekennzeichnet vom Ringen mit Gott um seinen Segen, im Kampf auf der einen Seite diese allumfassende Zusage, die Verheißung, das Erbe, das auf ihm liegt, dieser Segen und auf der anderen Seite die selbstsüchtige Tatkraft von Jakob, sein Eigenwille. Jakob verstand es so gut, aus allem seine Vorteile zu schlagen, mit List und Trug voranzubrechen. Damit hat er leider einiges an Segenskraft blockiert. Das Geniale, was mich so begeistert von Jakob, ist, wie Gott schließlich doch aus ihm einen Heiligen, einen Gottesmann macht, obwohl der Jakob von seinen menschlichen Anlagen schwierige Charaktereigenschaften mitbringt. Gott hat so treu an diesem Jakob festgehalten. Er ist mit ihm so viele Umwege durchs Leben gegangen, jahrzehntelang einen Prozess der Veränderung begleitet. Und in diesem finalen Kampf nennt er ihn Israel. In größter Existenznot wurde Jakob endlich bereit, sein Ego ganz unter Gottes Führung zu stellen und sich ihm anzuvertrauen. Das ist es, was mich begeistert an Jakob. Gott kam schließlich doch mit ihm ans Ziel und das macht mir Mut für mein Leben. Was können wir heute von der Geschichte des Jakobs mit Gott lernen? Wie können wir dazu beitragen, dass Gottes heilsame, mächtige Kraft, die in diesem Segen steckt, so richtig zur Entfaltung kommt in unserem Leben? Sehen wir uns das Leben einmal genauer an. Wie gesagt, schon im Mutterleib kämpfte der Jakob. Er wollte der Erste sein. Er wollte nicht als Zweiter raus. Er hielt sich an der Ferse fest. Im Elternhaus Jakobs gab es dann viel Licht und viel Schatten. Schatten leider in Form von Intrigen, Betrug, Manipulation. Der Jakob hatte wenig Chance, ein freundschaftliches Verhältnis zu seinem Bruder aufzubauen, weil die beiden Jungs von den Eltern gegeneinander ausgespielt wurden. Esau, mehr ein handfester Naturbursche, der draußen auf dem Feld im Wald unterwegs war, auf die Jagd ging, und der Vater Isaak war immer dem Esau sehr nahe, weil er seine egoistische Genusssucht mit den Wildgerichten befriedigte. Er war ganz auf Esau fixiert. Jakob dagegen ein verwöhntes Muttersöhnchen. Rebekkas Liebling, er blieb zu Hause. Ein filigraner, hübscher, cleverer Ehrgeizling, dem alle Mittel recht waren, seine Interessen durchzusetzen. So brachte er listenreich seinen verfressenen Bruder dazu, für ein Linsengericht ihm das Erstgeburtsrecht zu verkaufen. Er wollte die Nummer eins sein. Diese traurige Günstlingswirtschaft im Hause Jakobs eskalierte eines Tages, als der schon etwas senil und blind gewordene Vater Isaak dann seinem Liebling Esau als Erstgeborenen den Segen und das Erbe übergeben wollte. Eigentlich hätten die Mutter Rebekka und ihr Sohn, der Jakob, ganz ruhig bleiben können. Sie wussten ja, was Gott verheißen hat, und sie hätten abwarten können, bis Gott zum Ziel kommt. Aber sie waren sich nicht sicher, ob die Trickserei auffliegt, die die Brüder untereinander gemacht haben. Und Mutter und Sohn bekamen es mächtig mit der Angst zu tun. Ihre Habgier und die Selbstsucht trieb die beiden dann, dieses falsche Spiel weiterzuspielen und durchzuziehen. Sie nahmen den Lauf der Geschichte selber in die Hand. Auch der Jakob fragte nicht lange, welche Art oder welches Mittel er sich bediente. Er war halt das Abbild seiner Eltern. Ein trauriger Handel. Die Folge war, dass er weit weg musste von zu Hause. Er sollte beim Bruder leben, also bei seinem Onkel, bei dem Bruder, der Mutter, um nicht zu Hause im Land Kanaan zwei befeindete Völker nebeneinander zu schaffen. An dieser Stelle möchte ich uns etwas fragen. Ich frage mich und ich frage dich. Wo geht unser Temperament manchmal mit uns durch? Brechen wir los? Sind wir bereit, Mittel einzusetzen, um an unser Recht zu kommen, wo wir denken, das steht uns aber zu? Lassen auch wir uns manchmal von unseren Bedürfnissen, von Empfindlichkeiten, Konkurrenzkampf beherrschen, in Beruf, Familie, vielleicht auch in den Beziehungen mit unseren Allerliebsten? Dass wir uns verleiten lassen, nachzuhelfen, wo wir meinen, dass Gott zu spät kommen könnte, dass Gott das nicht im Griff hat, dass wir ihm nachhelfen müssen. Gehen wir eine Station weiter im Leben des Jakob. Gott übersieht zunächst einmal scheinbar Jakobs Vergehen und er ermutigt den Flüchtling weiterzugehen, an den Verheißungen festzuhalten. Gott ist großzügig. Er ist nicht pingelig, er reitet nicht drauf herum. Gott hat ein Ziel vor Augen. Auf dem Weg nach Haran findet er dann einen Übernachtungsplatz. Im Freien in Beersheba, wo vor vielen Jahren auch schon sein Vater Isaak eine ganz intensive Gottesbegegnung hatte. Und dort sprach Gott jetzt auch zu Jakob durch einen Traum von der Himmelsleiter oder Himmelstreppe. in 1. Mose 28.
Ich bin der Herr, der Gott deiner Vorfahren, Abraham und Isaak. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Ich werde dir beistehen. Ich beschütze dich, wo du auch hingehst, und bringe dich wieder in dieses Land zurück. Ich lasse dich nicht im Stich und tue alles, was ich dir versprochen habe.
Jetzt weiht Jakob diesen Ort mit dem Namen Bethel, das heißt das Haus Gottes. Man meint, jetzt hat er es begriffen, der Jakob. Jetzt hat er sein Leben ganz in Gottes Obhut gegeben. Aber es kommt anders, als die Sonne aufgeht und der nächste Tag anbricht.
Dann legte Jakob ein Gelübde ab. Wenn der Herr mir beisteht, sagte er, wenn er mich bewahrt auf der Reise, die ich jetzt antrete, wenn er mir Nahrung und Kleidung gibt und wenn ich wohlbehalten wieder nach Hause zurückkomme, dann soll er allein mein Gott sein. Von allem Besitz, den er mir schenken wird, werde ich ihm den Zehnten geben.
In Jakobs selbstgesteuerter Art dreht er sich von Gott weg. Er redet nicht mehr zu Gott, er redet über Gott, über ihn, aus einer gewissen Distanz heraus. Ein paar Stunden später, es wird hell und er nimmt sein Leben wieder selber in die Hand. Viermal lesen wir, wenn Gott dies und das tut und einmal, dann werd ich tun. Jakob vertraut sich nicht bedingungslos Gott an, sondern er selber setzt die Bedingungen. Frei nach dem Motto, erstmal her mit dem fetten Segen und dann vielleicht eine persönliche Beziehung. In den Augen Jakobs soll Gott die Vorleistung bringen. Wenn das eingetroffen ist, dann vielleicht. Es zeigt, dass Jakob, Gottes Vaterherz, seine bedingungslose Liebe bisher noch nicht kennengelernt hat. Können den Text wieder wegmachen? Eine Frage an uns. Gehen auch wir manchmal so um mit Gott wie Jakob? Kennen wir solche Wenn-Dann-Deals, solche Handel in unserem Denken? Gott hält es bei Jakob aus, er geht ja den Weg auch weiterhin mit ihm. Trotzdem wird er im Laufe des Lebens seine Finger auf solche Punkte, auf solche Eigenschaften legen bei uns. Da, wo wir achtlos am Versorgungsangebot Gottes vorbeigehen und unser eigenes Ding machen. Gott zwingt uns nicht, wie wir es auch in dem Lied vor der Predigt schon gehört haben. Er lässt uns unseren freien Willen. Und Gott geht auch Umwege mit, Gott sei Dank. Gehen wir noch eine nächste Station im Leben des Jakob mit ihm und wir merken, dass er sich viele Probleme eingebrockt hat, weil er die Kraft des Segens irgendwie nicht richtig anzapfen konnte für sich. Er hatte noch keine persönliche Beziehung zu Gott, obwohl er einzelne Situationen erlebt hat. Es geht um die Partnerwahl am Brunnen, dort in Mesopotamien, Familienstreitigkeiten und Kapitalvermehrung. Bei der Ankunft am Brunnen, an seinem Zielort, zeigt Jakob wieder seine Mentalität. Das sind einheimische Hirten mit ihren Schafherden und sie erklären dem Jakob, was sie für Gepflogenheiten haben, dass sie immer alle warten, bis alle Herden kommen. Sie haben ihre Tradition, dass sie miteinander diesen großen Stein wegwälzen, warten, bis alle getränkt sind. Eine Tradition, ein Ritual. Aber Jakob hält nicht viel davon. Das geht ihm alles zu langsam, ist alles zu kompliziert. Und er wälzt kurzerhand den Stein weg, schaut, dass die Herden von einer jungen Frau schnell getränkt sind und zieht dann mit ihr ab. Er übergeht die dortigen Hirten. Er fliegt hinein, übergeht alles, prescht durch. Und durch seine eigene vorschnelle und überhitzte Partnerwahl bestimmt er seine Braut auch selber. Eine schnelle, stürmische Begrüßung, eine emotionale Einlage, er ist total verknallt. Auf den ersten Blick will er die superhübsche Rahel als Frau. Die findet er süß, die will er haben. dann wird bestimmt alles gut gehen. Denn bisher hat dieser junge Kerl vergeblich nach seinem Glück gesucht. Hätte er doch in Ruhe beten, Gott fragen, sich etwas mehr Zeit nehmen können, dann wäre er vor viel Unheil verschont geblieben. Er bekommt dann aus seiner Sicht jedoch die falsche Braut vom Schwiegervater untergejubelt. Rahels ältere Schwester Lea, die war nicht hübsch, die hatte ein Augenleiden, vielleicht hat sie geschielt oder ein mattes Auge, wie es hier heißt, aber sie hatte große Werte, große innere Werte und sie hatte Jakob total lieb. Man kann Leas treues Herz zu Jakob nachvollziehen in der Namensgebung der Kinder, zum Beispiel beim ersten Sohn Ruben. Das heißt, der Herr hat angesehen mein Elend, nun wird mich mein Mann lieb haben. Oder beim dritten Sohn Levi, nun wird mein Mann mir doch zugetan sein, denn ich habe ihm jetzt schon 3 Söhne geboren. Aber nichts davon. An diesem goldenen Herzen geht Jakob achtlos vorbei. Er diente anstattdessen lieber noch 7 weitere Jahre, weil er sich in den Kopf gesetzt hat, dass er diese Rahel haben will. Hier zeigt sich wieder die menschliche Art Jakobs, mit der er sich einfach viel Stress einfängt. Jakob meint, er könne sich die Liebe einer Frau verdienen. Sein Begehren, seine Verzückung für Rahel ist so groß, dass er die Wirklichkeit der anderen Person, der Lea, total außer Blick bekommt. Frage an uns, in jedem Leben, auch in meinem und in deinem, erleben wir Schwierigkeiten. Gott hat uns keinen mühelosen Weg versprochen. Aber wenn man weiß, dass man auf dem Weg ist, den Gott einen geschickt hat, auf dem Platz ist, wo Gott einen hingestellt hat, dann können Schwierigkeiten Gelegenheiten sein, unseren Glauben zu stärken, Gott von einer anderen Seite kennenzulernen, so im Sinne von dem Bibelvers, mit meinem Gott kann ich Mauern überspringen. Wenn man selbstgewählte Wege geht und sich gegen Gottes Pläne durchsetzt, dann wartet Gott. Er verlässt uns deswegen nicht, er geht trotzdem mit. Aber er lässt auch zu, dass wir vielleicht mutlos werden und in Schwierigkeiten kommen. Aber Gott tut das nie, um uns fertig zu machen, sondern er wartet, bis wir bereit sind, in unserer Not umzukehren, seine Nähe und Hilfe zu suchen, damit er uns segnen kann. Gott will immer Not in Segen wandeln. Gott will immer einen Ausweg zeigen. Das tut er nicht an uns vorbei, sondern mit unserem Einverständnis. Ja, und wenn wir Jakobs Leben dann weiter anschauen, verschlimmert sich die Situation. Er hat durch betrügerische Machenschaften die besten Herden des Schwiegervaters und seiner Schwager an sich gerissen. Er wurde sehr reich und trotz diesem äußeren Wohlstand brachte Jakob es nicht dazu, dass er Segen und Frieden erlebte. Er war unglücklich. Und nach etwa 20 Jahren hat Gott die Weisung gegeben, er soll wieder in seine Heimat zurückkehren. Anstatt aber mit seinem Schwiegervater zu sprechen, trickste Jakob wieder heimlich hinten herum und bereitete seine Flucht vor. Und die trat er an, als Laban weg war. Wie fatal! Gott sagt, ich will mit dir sein, und Jakob flieht. Die Fortsetzung über Jakobs Rückreise zu Esau und wie Gott mit seinem Segen über Jakobs Leben siegt, wollen wir am 31. August anschauen, wenn ich das nächste Mal predige. Schauen wir auf diesen Lebensweg, den wir heute miteinander gegangen sind mit Jakob zum Thema Segen. Ich weiß nicht, wie dir es gegangen ist, wie dir es geht, bei dem, was du die letzte Viertelstunde jetzt mitgegangen bist in Jakobs Leben. Ich finde, man kann diesem Jakob gar nicht so richtig böse sein. Er ist zwar ein selbstsüchtiger Betrüger, aber irgendwie doch ein verlorener, dramatischer Fall für die Seelsorge. Er ist halt ein nicht ganz erwachsen gewordener Typ, aber doch irgendwie ganz nett, wie es viele gibt um uns herum. Aber wir brauchen gar nicht mit dem Finger auf Jakob zu zeigen oder auf andere um uns herum, sondern wenn wir ehrlich sind zu uns selber, machen wir uns nichts vor, dann haben wir uns vielleicht während der Predigt an der einen oder anderen Stelle selber erkannt. Wir brauchen den Mut für uns und unser Leben nicht zu verlieren, sondern wir dürfen das, was uns von Gottes Segen trennt, bei Gott, bei Jesus entsorgen, umkehren und frei werden. Gott steht zu seinem Segen für Jakob, den er ihm Jahrzehnte zuvor schon im Mutterleib verheißen hat. Und er steht auch zu uns. Wir werden am 31. August, wenn wir die Lebensgeschichte von Jakob weitergehen, die große Lebenswende Jakobs ansehen, wo der Segen Gottes endlich die Oberhand gewinnen kann, weil Jakob loslässt von seiner Selbstsucht, von seiner Kontrolle, von den Lasten, die ihn ein halbes Leben lang geprägt haben und die Entfaltung des Segens blockiert hat. Und so wird Gott auch durch seine segnende Hand mit jedem von uns ans Ziel kommen. Da bin ich mir sicher. Allerdings haben auch wir, hat jeder von uns auf seinem Lebensweg in diesem Veränderungsprozess die ein oder andere Aufgabe zu lernen. Und das ist oft nicht einfach. Ich möchte dir und mir noch einmal Fragen mit auf den Weg geben. Wo entdecken wir diese Art Jakobs an uns? Wo preschen wir zu sehr oder zu schnell voran? Halten vielleicht noch zu sehr an eigenen Vorstellungen fest, agieren mit unseren Mitteln bis zur Erschöpfung? Und wo meinen wir vielleicht, dass Gott zu spät kommt, unsere Situation nicht mehr im Griff hat? Und Gott wartet längst darauf, dass wir endlich ihn zum Zug und zur Entfaltung seines Segens für unser Leben kommen lassen. Kennen wir solche Wenn-Dann-Deals, wie Jakob mit Gott handelte, auch aus unserem Denken und Umgang mit Gott? Also ich kenne solche Sachen schon, du vielleicht auch. Setzen wir Gott Bedingungen, die er zu erfüllen hat, bis wir bereit sind, uns von ihm segnen, beschenken und leiten zu lassen? Ich lade ein, in der Stille über diese Fragen und Gedanken aus der Predigt, aus dem Leben Jakobs nachzudenken, was wir für uns davon mitnehmen wollen. Diese kurze Zeit der Stille werde ich dann mit einem Gebet abschließen. Gott, unser treuer Vater, wenn wir uns diesem Thema Segen zuwenden, dann merken wir, welche Tiefe das hat. Das ist nicht irgendein Thema, sondern das hat ganz viel mit uns zu tun, mit unserer Beziehung zu dir. Danke für die Geschichte, die du geschrieben hast mit Jakob, einem unperfekten Menschen, der so war, wie er war und seinen Weg mit dir gegangen ist. Danke, dass du mit jedem von uns gehst, ganz besonders da, wo wir kämpfen und ringen. Auf der einen Seite ja, in Zwängen stecken, das Beste geben. Wir wollen es irgendwie gut machen, unser Glück in deiner Nähe finden. Manches gelingt uns nicht immer. Und auf der anderen Seite deine Verheißungen, dein Segen, der auf jedem Leben liegt, das sich bei dir festmacht. Und danke, dass das Mut macht, Herr, dass du, wenn wir Jakob ansehen, dass es dir nicht darum geht, die negativen Punkte zu vertiefen, darauf rumzupicken, sondern uns auch zu erkennen und dass du entlang des Lebens des Jakobs uns ja, Perspektiven schaffst, dass du uns Mut zusprichst und dass du an dieser Stelle, wo jetzt jede und jeder steht, mit dem, was wir uns mitnehmen, wo wir am Arbeiten sind, wo wir gerade zu kämpfen haben, dass wir uns dir anvertrauen können, dass wir unsere Lasten bei dir, Jesus, entsorgen können und dass du uns neuen Mut zusprichst und mit uns gehst in diesem Prozess als Einzelne, als Familien, als Gemeinde, in Jesu Namen. Amen.